Lasst uns unter der großen Überschrift „Das Wesen und sein Schatten“ wieder in den Hebräerbrief eintauchen. Dieses Kapitel habe ich mit „Der Abfall“ überschrieben. Und bevor wir damit anfangen, wollen wir mit einem Gebet anfangen. Himmlischer Vater, wir sind dabei, wieder gemeinsam zusammen mit deinem Heiligen Geist dein Wort zu studieren, und ich bete, dass du uns helfen und erleuchten wirst und uns auch die Edelsteine geben wirst, die wir entdecken müssen. In Jesu Namen. Amen. Warum dieser Titel „Der Abfall"? Denn das ist ein Kapitel mit einer sehr ernsten Warnung. Kapitel 6 ist tatsächlich für einige ein beängstigendes Kapitel und ein falsches Verständnis dessen, was darin gesagt wird, kann zu tiefer Verzweiflung führen, und tatsächlich wurden schon viele Seelen durch das erschreckt, was es ihrer Meinung nach aussagt. John Bunyan war einer von ihnen. Er meinte einmal, dass er bei diesen Versen auch schon verzweifelte, doch als er die Geschichte von Gottes Volk studierte und auch die Sünden der größten Männer aus dem Volk, machte ihm wieder Hoffnung. Wir müssen also sehr vorsichtig sein, denn es ist einfach, ein Vers losgelöst von einem Kontext herauszunehmen und ihn dann dazu zu verwenden, ihn anderen Menschen um die Ohren zu hauen, um sie gefügig zu machen und Furcht zu sehen. Im Mittelalter war das eine sehr gefragte Waffe. Bevor wir also mit den Warnungen in Kapitel 6 beginnen, sehen wir uns doch zuerst einige der Verheißungen Gottes an, damit wir gewaffnet sind, uns diese anderen Verse vorzunehmen. Psalm 77, Vers 8 besagt: Wird denn der Herr auf ewig verstoßen? Das ist wieder eine rhetorische Frage. Ist denn ganz und gar aus seiner Gnade und ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter? Hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen? Hier haben wir rhetorische Fragen. Und natürlich lautet die Antwort auf jede von ihnen: Nein. Da sprach ich: Das ist mein Kranksein, der Jahre der Rechten des Höchsten. Ich will gedenken an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit. Manchmal kommen wir in Umstände, bei denen die Dinge nicht gut laufen. Und in diesen Zeiten neigen wir dazu, zu vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit führte. Vers 13: Und ich sinne nach über alle deine Werke und erwäge deine großen Taten. Das ist also die Lösung für diese Zeiten der Niedergeschlagenheit, nämlich über das Wort nachzudenken, sich daran zu erinnern, was in der Vergangenheit geschah, sich zu erinnern, wie Gott einen persönlich oder uns alle in der Vergangenheit führte, und auch von seinen Taten zu sprechen. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Hier hat man eine weitere Nuance, einen weiteren kleinen Edelstein, der uns sagt, wenn man verstehen will, wie Gott vorgeht, muss man das Heiligtum studieren. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinen Armen, die Kinder Jakobs und Josefs. Nun, wenn man sich die Söhne Jakobs und die Söhne Josefs betrachtet, ist die Geschichte dazu nicht besonders ruhmreich. Gehen wir doch gedanklich noch einmal zurück zu Kapitel 5, das wir das letzte Mal behandelten. Paulus ermahnte die hebräischen Gläubigen, sich von ihrer Speise, der geistlichen Milch, abzuwenden, hin zur fester Nahrung, die für das christliche Wachstum notwendig ist. Jetzt, in Kapitel 6, hält er sie dazu an, über die elementaren Prinzipien des Glaubens hinauszugehen und Christi Geheimnisse tiefer zu ergründen. Und genau das sollten wir auch tun. Einige Menschen geben sich mit Mittelmäßigkeit gern zufrieden. Wenn es da noch eine ganze Welt zu entdecken gibt, sind sie es zufrieden, in ihrem kleinen Kreis der Erkenntnis zu sitzen. Diese einleitenden Verse sind sehr interessant, wenn wir zum Kapitel 6 gehen. Es heißt hier, darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife oder Vollkommenheit übergehen. Nun, was bedeutet das? Die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen, sollten wir den Prinzipien oder Anfangsgründe des Wortes von Christus vernachlässigen? Nun, selbstverständlich nicht. Das meinte er sicher nicht damit. Aber er spricht von den elementaren Prinzipien, von Anfangsgründen, die allgemeinen Dinge, die wir wissen. Wir sollten nicht nur dort stehen bleiben. Sind sie wichtig? Sind sie wie ein Fundament, auf das man aufbaut? Anschließend verwirft man das Fundament auch nicht. Man fährt mit dem Bau des Gebäudes fort, aber man muss sicher gehen, dass das Fundament fest und gut gegründet ist. Aber man bleibt nicht nur bei den Fundamenten, sonst hätte man kein Haus. Wenn wir also die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen, sollten wir zur vollen Reife oder Vollkommenheit übergehen. Das heißt also, dass es noch mehr zu entdecken gibt. Und Vollkommenheit finden wir nur in Christus. Wir müssen also tiefer eintauchen. Dann sagt er, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Ist etwas verkehrt an einer Buße von toten Werken? Überhaupt nicht. Wenn man also die Wahrheit entdeckt und seine Sünden bereut hat und auch einen Glauben an Gott entwickelt hat, ist das dann genug? Bleiben wir da stehen? Mit der Lehre über Taufen oder von Waschungen, also dieses Wort Taufen hier, ist ein einzigartiges Wort und schließt die Waschungen ein, vielleicht sogar die Taufe des Johannes, wie sie zur Zeit der Juden praktiziert wurde. Es ist also mehr als eine bestimmte Taufe. Von der Handauflegung. Das war eine sehr verbreitete Handlung in der Urkirche. Und damit wurde Vollmacht übertragen. Aber man legte auch Opfertieren die Hand auf. Der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Im Grunde sagt Paulus hier also, in den Versen 1 bis 3, jetzt, da ihr die elementaren Grundlagen des Christentums gelernt habt, jetzt, da ihr erkannt habt, dass ihr eure toten Werke bereuen und Glauben an Gott entwickeln müsst, ihr also die Taufen durchgemacht habt und versteht, was all diese Dinge bedeuten, das Handauflegen, dass man den Geist empfangen hat, der es euch ermöglicht, Christus wirksam zu verkündigen. Ihr wisst von der Auferstehung der Toten. Erinnern wir uns, dass die Pharisäer und Sadduzäer sich darüber stritten. Ihr also diese Lehre versteht und ihr das ewige Gericht versteht, was das Resultat von Rebellion ist. Ja, all diese Dinge sind wichtig. Und wir tun diese Dinge, wenn Gott es uns erlaubt. Sollten wir dann weitergehen, hin zu einer höheren Ebene? Wir müssen uns fragen, wie viele in der Gemeinde sind alleine mit Lehren zufrieden? Mit dem Wissen, ja, die 10 Gebote sind verpflichtend, der Sabbat besteht noch, es gibt ein Gericht. Und wir wissen all diese Lehren.
And we know all of these doctrines, but there's no life.
Aber da ist kein Leben. Wenn man diese Lehren nimmt und sie genauso zu einem Ritual macht, wie die Juden daraus ein Ritual machten. Unter den Verordnungen des Alten Testaments gab es bestimmte typische Rituale, die auf eine größere Realität hinwiesen. Wir müssen sie studieren. Wir können nicht einfach ein Ritual festhalten, denn schließlich hat uns Gott ja befohlen, ein Ritual durchzuführen. Also lasst uns loslegen und es tun. Aber was bedeutet es? Wie führt es zu geistlichem Wachstum? Wir müssen das tiefgehender studieren. Wir können nicht bei den elementaren Dingen stehen bleiben, sondern zum Erhabenen weitergehen. Diese umfassten Waschungen, Taufen, das Handauflegen und Opfertiere, was den Glauben an Gott und die Verheißungen eines Erlösers versinnbildlichte, der als Mittler für uns in Gericht einstehen würde. Als diese Handlungen zu Ritualen wurden, verloren sie ihre Kraft zu überführen und verkamen zu bloßen Zeremonien. Darum wollen wir zur vollen Reife oder Vollkommenheit übergehen. Lasst uns die Realität verinnerlichen, nämlich Christus und seine Gerechtigkeit.
Let us internalize the reality which is Christ and his righteousness.
Jetzt kommen diese erschreckenden Verse, die viele irgendwie etwas fehlgedeutet haben. Sie befassen sich hauptsächlich mit denen, die im Hinblick auf die Bedeutung der Rituale aufgeklärt waren, die sich also von ihnen abwandten und dem herrlichen Licht zugewandt hatten, nur um sich dann wieder erneut in Formalismus zu suhlen, indem sie die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, zurückweisen. Viele aus der jüdischen Nation waren fast überzeugt, aber verschlossen ihre Augen vor der Wahrheit. Doch diejenigen aus den folgenden Versen hatten es erkannt. Das ist die ganze Absicht dabei, weil die Menschen so sehr dazu neigen, mit der Masse mitzugehen und an Ritualen festzuhalten, dass sie sich vor dem Wagnis fürchten, zum vortrefflichen, erhabenen Bereich weiterzugehen. Dieser Aha-Moment, wenn wir begreifen, was diese Dinge bedeuten. Und im Hebräerbrief warnt Paulus sie. Warum wollt ihr euch weiter an die Milch halten? Warum geht ihr nicht zur festen Speise über? Und ich denke, genau diese Frage sollte auch der Gemeinde in unseren Tagen gestellt werden. Sehen wir uns also diese Verse an. Hebräer 6, Vers 4 bis 6. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geist teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zu Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Nun, was bedeutet das? Es ist unmöglich für die, welche einmal erleuchtet worden, das heißt, er spricht nicht zu unwissenden Menschen, er spricht zu Menschen, die einmal erleuchtet wurden. Sie haben die Wahrheit zur Kenntnis genommen, sie angenommen. Sie empfingen sie nicht nur, sondern sie haben die himmlische Gabe geschmeckt. Das heißt, sie nahmen an der Ausgießung des Heiligen Geistes teil. Einige dieser frühen Christen, die aus dem Judentum herausgekommen waren, die das Pfingstereignis erlebten und des Heiligen Geistes teilhaftig wurden, sie hatten dazu gehört. Sie hatten das gute Wort Gottes geschmeckt. Sie hatten es verkündigt. Dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Sie hatten diese Kraft ausgeübt. Sie waren gewissermaßen auf Skorpione getreten. Wenn sie abfallen sollten, nun, ist das möglich? Wir sprachen das letzte Mal darüber. Sogar die Jünger, die erleuchtet worden waren, sie hatten die himmlische Gabe geschmeckt. Sie wurden des Heiligen Geistes teilhaftig. Und sie schmeckten das gute Wort Gottes. Das heißt, sie hatten Christus verinnerlicht. Sie waren 3,5 Jahre mit ihm zusammen gewesen und hatten die Kräfte der zukünftigen Welt ausgeübt. Sogar sie neigten dazu, wieder zum Ritualismus zurückzukehren. Sogar sie
to go back to the ritualism. Even they.
Und einige wurden nicht zurechtgewiesen oder sie waren nicht willens, sich korrigieren zu lassen und gingen zurück zum Schlammloch wie ein Schwein, das zu Sule zurückkehrt oder wie ein Hund, der zu seinem Erbrochenen zurückkehrt. Sie kreuzigten für sich selbst den Sohn Gottes wiederum und machen ihn zum Gespött. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Es kann passieren und es kann jedem von uns passieren. Und viele, sehr viele in der Gemeinde befinden sich in der gleichen Position. Ihre Religion ist zu einem Ritual geworden. Man geht am Sabbat zur Gemeinde, man glaubt an die Auferstehung, man glaubt an das alles, aber man hat es nicht verinnerlicht. Nun, fassen wir es zusammen. Das sind meine Gedanken dazu. Sie waren erleuchtet gewesen. Nun, das können wir den Versen entnehmen. Sie hatten Anteil an der Ausgießung des Heiligen Geistes gehabt. Sie waren von der Sünde, der Gerechtigkeit und dem Gericht überzeugt. Sie hatten die Kraft des Evangeliums erlebt. Sie hatten das Wort Gottes geschmeckt, aber traurigerweise nicht verinnerlicht. Als der Geist sie anflehte, kehrten sie zurück zum Formalismus der Regeln und Zeremonien und verleugneten dabei deren Kraft. Das heißt also, sie klammerten sich an den Schatten und verleugneten dabei deren eigentliches Wesen. Sie fielen ab. Es ist nicht gut genug, ein Kopfwissen zu haben. Wenn dieses Kopfwissen nicht am Herzen Anwendung findet, dann befinden wir uns in großer Gefahr. Es besteht ein riesengroßer Unterschied zwischen Fallen und Abfallen. Und hier liegt unsere Hoffnung. Wir dürfen nicht vergessen, dass Paulus hier das Wort Abfallen verwendet, aber es besteht ein riesengroßer Unterschied zwischen Fallen und Abfallen. Ein paar Beispiele. Mose fiel, Jakob fiel, Simson fiel, David fiel. Salomon fiel, Petrus fiel. Ich könnte diese Liste endlos fortsetzen, aber sie fielen nicht ab. Und das ist der springende Punkt. Ihr Fall war temporär, aber abfallen ist dauerhaft. Dann wird es unmöglich, zurückzukommen. Wir haben halt Christus erneut gekreuzigt. Wir müssen also den Unterschied zwischen Fallen und Abfallen verstehen. Wer fürchtet, in die Kategorie dieses Verses zu gehören, zeigt sichere Anzeichen, dass es nicht auf ihn zutrifft. Wenn das Gewissen zum Schweigen gebracht ist, dann sollten wir uns fürchten. Ich möchte dazu ein Beispiel geben. Einmal kam eine junge Dame zu mir, die mir sagte, dass ihr Leben vorbei wäre. Sie wäre am Ende. Sie hätte die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen und wäre für alle Ewigkeit verloren. Sie wäre abgefallen. Ich fragte sie, warum sie dieses Gefühl hätte. Sie wollte es mir erzählen, aber ich entgegnete, nein, ich muss keine Details wissen. Ich bin kein Priester, dem man etwas beichten muss. Aber warum hast du das Gefühl, dass du zu weit gegangen bist? Nein, sie wäre zu weit gegangen. Sie fühlte, dass sie zu weit gegangen sei, bei welcher Übertretung auch immer. Ich fragte, und du fühlst dich deshalb schlecht? Ja, ich fühle mich unglaublich schlecht deswegen. Und ich fühle, dass ich verloren bin. Allein die Tatsache, dass du dich deshalb so schlecht fühlst, bedeutet, dass du nicht verloren bist. Denn das bedeutet, dass der Heilige Geist immer noch zu dir spricht. Und wenn der Heilige Geist immer noch zu dir spricht, dann hast du nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist ohnehin, dass man sagt, dass das, was von Gott ist, vom Teufel sei. Zur Zeit Jesu tänzelten einige religiöse Führer im großen Ausmaß am Rande der Sünde gegen den Heiligen Geist herum, weil sie ihn anklagten, dass er vom Teufel sei und seine Werke in der Kraft des Teufels tue. Das heißt, wenn man sagt, dass das, was von Gott ist, vom Teufel sei, dann steht man in dieser Gefahr. Also sie war nicht abgefallen, sie war gefallen. So wie Moses und auch Jakob und auch Simson und David und auch Salomon und Petrus und so weiter.
and so had David, and so had Solomon, and so had Peter, etc.
Wir müssen also verstehen, was dieser Vers tatsächlich bedeutet. Denn Gott widerspricht sich nicht. Bei ihm ist Vergebung in Fülle. Psalm 130 sagt ab Vers 3, wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Da würde niemand gerettet. Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen.
I say more than they that watch for the morning. Let Israel hope in the
Israel hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Wir müssen das Wort Gottes ausgewogen betrachten und die Verheißungen mit den Warnungen abwägen. Nun, eine Verheißung ist keine Ausrede für Sünde. Aber wenn man beispielsweise die Sünde Davids hernimmt, war das eine ziemlich weitreichende Sünde. Er beging nicht nur Ehebruch, nein, er beging Mord. Und er grübelte auf seinem Nachtlager nach, wie er diesen Mord begehen und damit davonkommen könnte. Es war ein ganz abscheuliches Verbrechen. Aber er bereute es. Es war wirkliche, tiefe Reue. Er war sehr betrübt über seine Sünde. Und der Herr spöttelte nicht über seine Ungerechtigkeit. Muss er die Konsequenzen tragen? Ja. Es betraf seine ganze weitere Regierungszeit. Und dennoch wurde seine Übertretung ihm nicht vorgehalten. John Bunyan war einmal verstört wegen dieser Verse in Hebräer und er schreibt in seinem Buch die überschwängliche Gnade an dem größten Sünder. Jetzt begann mein Herz wieder zu schmerzen und die Furcht überkam mich, schließlich eine Enttäuschung zu erleben, weswegen ich in aller Ernsthaftigkeit erneut meinen früheren Trost durchforschte, denn er war in seinem Christsein locker geworden. Und nachdachte, ob einer, der wie ich gesündigt hatte, vertrauensvoll auf die Treue Gottes setzen könne, die in jenen Worten niedergeschrieben waren, durch die ich getröstet worden war und an denen ich Halt fand. Doch jetzt kamen mir folgende Aussagen in den Sinn. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gnade geschmeckt haben und die Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zu Buße zu erneuern. Hebräer 6, die Verse 4 bis 6.
Unto repentance, quoting here Hebrews 6, verses 4 to 6.
So these die großen Reformatoren machten alle die gleichen Situationen durch, wie jeder Christ, der ihren Fußstapfen folgt. Bunyan fährt fort. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünde kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widergespenstigen verzehren wird. Ein Zitat aus Hebräer 10, Vers 26 und 27. Wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Er zitiert Hebräer 12. Er grübelt über diese Verse nach und dann kam der Gedanke. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Ist denn ganz und gar nichts aus mit seiner Gnade? Und ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter? Hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen? Wir hatten diesen Psalm schon. Jeder macht diese inneren Kämpfe durch. Gibt es noch weitere Verheißungen in Psalm 77? Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und niemals wieder gnädig sein? Ist denn ganz und gar aus seiner Gnade und ist die Verheißung zunichte für alle Geschlechter? Hat denn Gott vergessen, gnädig zu sein und im Zorn seine Barmherzigkeit verschlossen? Da sprach ich, das ist mein Kranksein. der Jahre der Rechten des Höchsten. Ich will gedenken an die Taten des Herrn, gründlich darüber nachdenken, wie er in der Vergangenheit geführt hat. Und wir werden nicht daran scheitern, der Zukunft zu begegnen. Vers 12. Ich will gedenken an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit. Wir haben den gleichen Ratschlag im Geist der Weissagung. Wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, außer wir vergessen, wie der Herr uns in der Vergangenheit geführt hat. Und ich sinne nach über alle deine Werke und erwäge deine großen Taten. Geh nicht hin und sitze da wie ein Häufchen Elend. Steh auf und spreche von großen Taten des Herrn, und der Herr wird dich aufrichten. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Und das dürfen wir nicht vergessen. Gott hat uns nicht mit den Qualen von Gethsemane und dem Kreuz erkauft, um uns aufzugeben. 2. Korinther 12, Vers 9 lautet: Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Wenn wir uns unzulänglich und schwach fühlen, ist das der beste Zustand, in dem wir sein sollten. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Das möchte ich jetzt so abschließen. Die beängstigenden Zeilen gelten nicht jedem, der mit Gott wegen ihrer Unzugänglichkeit und ihrem Versagen ringen. Denn der Heilige Geist hat sie nicht verlassen, sondern wirkt immer noch eindringlich an ihnen. Sondern dann, wenn die Stimme des Gewissens zum Schweigen gebracht ist und Gutes böse genannt wird, dann kann das Anwendung finden, denn Gott wird eines nicht tun. Das, was Gott nicht tun wird, sagt uns Matthäus 12, Vers 20. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Gott wird dieses letzte bisschen Feuer nicht ausdrücken, das immer noch vor sich hinglimmt. Nein, er wird es von Neuem entfachen, wenn wir ihm erlauben, es zu tun. Wir müssen also an den Früchten beurteilen. Wenn jemand niedergeschlagen und aufgelöst ist, braucht dieser Mensch eine helfende Hand. Wir müssen die Früchte voneinander unterscheiden können. Wir fahren im Hebräerbrief, Kapitel 6, mit dem Vers 7 fort. Dort lesen wir: Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Betrachtet einmal, wie die Pflanzen wachsen, und sehen wir uns das Wachstum derer an, die wir so gern kritisieren oder korrigieren. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe. Es wird am Ende verbrannt. Ist dieses Kraut, diese Pflanze, die da wächst, nützlich? Hat sie zu kämpfen? Trägt sie Frucht? Oder trägt sie zu Dornen und Disteln? Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist, obgleich wir so reden. Auch wenn er sie ermahnt, ermutigt er sie gleichzeitig. Er sagt also: Wir sind aber überzeugt, dass euer Zustand besser ist als das, worüber ich mich beklagt habe, aber wacht auf. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen in der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen Geist dient und noch dient. Ja, viele von uns dienen und tun gute Werke, aber gute Werke allein werden uns nicht in den Himmel bringen. Ich meine nicht, dass wir keine guten Werke tun sollen. Natürlich sollen wir gute Werke tun. Doch das allein sollte nicht der ganze Fokus unserer Religion sein, wenn sie nicht auf eine höhere Ebene der Dankbarkeit gegen Gott dringt, wobei dann die guten Werke eine Folge dieser Dankbarkeit gegen Gott sind. Dann bleibt man bei den Werken und das wird zu nichts führen. So sind die Philanthropen dieser Welt. Sie glauben, dass sie weiterhin sündigen können, sogar öffentlich sündigen können und dass dann die Philanthropie gut machen können. Das hat keinen Wert. Vers 11 besagt, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende. Hört nicht auf mit guten Werken. Hört nicht auf, den Heiligen zu dienen. Macht das, was richtig ist. Aber wachst in eurer christlichen Erfahrung. Also nur Glaube und Geduld können die Verheißungen erben. Erst als Abraham geduldig ausgeharrt hatte, erlangte er die Verheißung. So der Vers 15. Wir fahren mit dem Vers 12 fort. Damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Gib nicht auf, wenn du fällst, steh wieder auf. Bleib dran, tue die guten Werke, die einem zwar nicht die Erlösung bringen, sondern eine Konsequenz der Erlösung sind. Auch wenn Rom sagt, dass das ein Anathema ist. Ab Vers 13 heißt es, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören könnte, bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und da jener auf diese Weise geduldig wartet, erlangte er die Verheißung. Wenn man daran denkt, wie lange er auf diese Verheißung warten musste, wurde er entmutigt, als Sarai keinen Sohn gebar? Ja, er wurde entmutigt. Versuchte er, das Problem selbst zu lösen? Natürlich. Bekam er deshalb Probleme? Auf jeden Fall. Doch schließlich kam die Verheißung doch, auch wenn er glaubte, dass es schon viel zu spät war, weil sie über das Alter des Kindergebärens hinaus war. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Wenn Menschen hier auf Erden einen Eid ablegen und sagen, ich schwöre, dass das so und so ist oder dass dies oder jenes gemacht wird, dann ist das die größte Bekräftigung, dass sie geben können. Aber Gott schwor bei sich selbst. Es kann nichts Größeres als das geben. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung und noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unbändlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt. Wem gilt diese Verheißung? Nur Abraham? Nein. Es heißt den Erben der Verheißung. Wer sind diese Erben der Verheißung? Diejenigen, die den Glauben Abrahams haben. Sie sind Erben gemäß der Verheißung. Diese Verheißung erstreckt sich bis hin zum geistlichen Israel. Es erstreckt sich auf dich und auf mich. Wer reich ist und viele Güter hat, uns nichts bedarf, kann den Wert der Verheißungen nicht verstehen. Wenn das Reich Gottes nicht unser großes Verlangen ist, dann ist unsere Verbindung zu Gott genau genommen dürftig, um es milde auszudrücken. Überlegt einmal, wenn ihr sagt, oh, ich glaube, Jesus kommt bald. Wie viele Leute sofort entgegnen, nein, nein, das wird nicht geschehen. Es ist immer noch lange hin. Vergesst nicht, es ist der böse Knecht, der in seinem Herzen spricht. Mein Herr kommt noch lange nicht. Im Geist der Weissagung lesen wir, wenn wir uns auf die Verheißungen Gottes verlassen, die er in seinem Wort gegeben hat, können wir mit Zuversicht vorangehen, auch wenn die Umstände entmutigend aussehen mögen. Der Herr wird unter den Menschen für uns Helfer berufen, die er mit seinem Geist bewegen wird, uns in unserer Not zu helfen. Jedes Vorhaben, das dem Gesetz entspricht, um das Werk der Seelenrettung voranzubringen, wird ein Erfolg sein. Ist das nicht eine unglaubliche Verheißung? Wir finden sie auch im Wort Gottes. Mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren. Wir sollen das Wirken von Gottes besonderem Vorhersagen sehen und anerkennen. Der Herr bevollmächtigt uns zu beten, indem er erklärt, dass er die Gebete derer erhöhen wird, die nicht ihrer beschränkten Weisheit vertrauen, sondern seiner unbeschränkten Macht. Er wird das Gebet beantworten. Auch wenn es den Anschein hat, dass er auf das Gebet nicht antwortet, ist das die Antwort auf das Gebet. Er wird von denen geehrt, die sich ihm nahen, die treu seinen Dienst verrichten. Einem festen Herz bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Deshalb glaube ich, dass der Hebräerbrief so wichtig für unsere Zeit ist. Er enthält Warnungen. Aber er hält auch unglaubliche Ermutigungen. Hebräer 11, Vers 16, wenn wir ein wenig vorgreifen wollen, lautet: Nun aber tracht sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Ich weiß schon, dass das Hebräer Kapitel 11 ist, aber es passt jetzt zu dem Gedanken von Hebräer Kapitel 6 so gut. Ich staune immer wieder über diesen Vers, denn er sagt: Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Warum? Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Das ist unglaublich. Das heißt, wenn wir uns mit ganzem Herzen nach jener Welt sehnen, wo man das Kommen des Herrn gar nicht abwarten kann, man nicht länger hier, sondern dort sein möchte, wenn man diese Einstellung hat, dann schämt sich Gott nicht, deren Gott genannt zu werden. Das ist doch ganz schön interessant. Das heißt, oft sind Prüfungen, Schwierigkeiten, Zurückweisungen und Krankheit der Impuls, um sich nach einem besseren Land zu sehnen. Also Gott lässt manchmal Zurückweisung zu. Er lässt Krankheit zu. Er lässt all diese Anreize zu, damit es diese Sehnsucht nach einem besseren Land gibt. Betrachtet man sich die heutige Welt, nun jeder, der sich diese heutige Welt betrachtet, muss sich doch sicherlich nach einem besseren Land sehnen. Warum ist es so, dass sie jenes Land für das Land ihrer Träume eintauschen, wenn wir doch sehen können, dass es ins Verderben stürzt? Aber Liebe zu Gott und seiner Gerechtigkeit ist ein besseres Motiv. Das heißt, sehen wir uns nach einem besseren Land, weil das hier einfach so elend ist? Oder sehnen wir uns nach einem besseren Land, weil wir mit Gott zusammen sein möchten? Dennoch ist oft der Verlust weltlicher Anker das, was uns auf den besseren Weg bringt. Im Grunde können wir sagen: O gesegneter Verlust, der uns den Wert wahren Reichtums lehrt. Manchmal erkennen wir den Wert wahren Reichtums nicht, bis wir an Wohlstand einbüßen. Gottes Verheißungen sind unwandelbar. Gott kann nicht lügen und er bekräftigt seine Verheißungen mit einem Eid bei der höchsten Autorität im Universum, nämlich sich selbst. Mit drei Verheißungen band er sich selbst: der Verheißung des Landes, des Samens und der Segnung an alle, die den Glauben Abrahams haben. Wir, die wir der geistliche Same Abrahams sind, sind mit ihm gesegnet. Diese Verheißung des Samens ist sehr wichtig, denn Paulus schreibt an anderen Stellen, dass hier die Einzahl steht und es sich auf Jesus Christus bezieht. In Römer 4, Vers 16 steht: Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Väter ist.
But to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all.
So God's promise. Gottes Verheißungen sind zuverlässig, sie sind unveränderlich. Wir müssen uns an diese Verheißungen klammern. Wir müssen uns an ihnen unerschütterlich festhalten. Sie sind tragfähig, unveränderlich, ein sicherer Anker. Und wenn wir unseren Glauben ausleben würden, dann würden wir entdecken, dass all diese Worte absolut wahr sind. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 10 sagt: Als Betrübte aber immer fröhlich. Das hört sich wie ein Widerspruch an sich an, aber es ist absolut wahr. Betrübt über die Situation in der Welt, betrübt über unsere eigene Situation, aber dennoch ist da diese Hoffnung, wegen der man sich freut. Als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Hebräer Kapitel 6, Vers 17. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unbänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Zwei unabänderliche Dinge. Da gab es die Verheißung und dann noch den Eid. Wenn Gott etwas verheißt, ist das unabänderlich. Wenn Gott es mit einem Eid bekräftigt, dann ist es sogar noch unabänderlicher, wenn das möglich wäre. Hoffnung ist mit Glauben verknüpft. Der Glaube nimmt das als Tatsache an, was man nicht sieht. Aber die Hoffnung nimmt an, dass es einem zufallen wird. Also die Bibel ist voller Verheißungen. Und die Bibel sagt einem, dass man sich die Verheißungen durch Glauben zu eigen machen soll. Und wenn man Hoffnung hat, dann glaubt man, dass diese Verheißungen einem tatsächlich selbst gelten. Für mich ist das immer interessant, wenn Menschen zu mir sagen, bitte bete für mich, denn weißt du, ich habe diese Verbindung zu Gott nicht. Wenn man sich so fühlt, dann sollte man den Text lesen, in dem Gott sagt, dass er sogar weiß, wenn ein Spatz zu Boden fällt. Und der leiseste Ruf eines der schwächsten Heiligen ist der Ruf, der in seinem Ohr am lautesten hallt. Nicht der stolze Pharisäer bekommt seine Aufmerksamkeit, sondern der andere bekommt seine Aufmerksamkeit. Dennoch steht die Beziehung über dem Materiellen. Die eigene Beziehung zu ihm hat Priorität. Entwickle eine Beziehung. Wie entwickelt man eine Beziehung? Indem man eine Person begleitet, indem man mit ihr spricht, indem man erfährt, dass das, was diese Person sagt, tatsächlich Hand und Fuß hat. So entwickelt man Glauben und Vertrauen. Wenn man seinen Fuß nie in den Jordan setzt, wird man nie erleben, dass die Wasser weichen können. Lass es mich so ausdrücken. Die Sehnsucht nach einem Haus ist der Sehnsucht nach einem Heim untergeordnet. Wenn die eigene Situation hier schlecht ist und man sich eine bessere Situation wünscht oder der eigene Wohlstand dahin ist und man in einer Welt leben möchte, in der es, was den Wohlstand angeht, keine Schwierigkeiten gibt, ist dieses Motiv nicht gut genug. Das ist, wie wenn man sich ein Haus wünscht, aber es ist besser, sich ein Zuhause zu wünschen. Ein Haus ohne eine Beziehung, mit der man es füllen kann, kann nie ein Heim genannt werden. Unser ultimatives Heim kommt von unserer Beziehung zu Gott. Und wir müssen das hier in dieser Welt praktizieren, damit wir, wenn wir in den Himmel kommen, schon eine Beziehung haben. Also Jesus von Angesicht zu erfahren, ist die ultimative Hoffnung. Wir haben ja bei jedem Kapitel einen Chiasmus, den wir uns betrachten. Also sehen wir uns eine chiastische Struktur in Kapitel 6 an. Wieder ist er nach dem Schema ABC aufgebaut und wird als B' und A' gespiegelt. Hebräer 6, Vers 12. Damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Das Gegenstück A' ist Vers 17. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung, also denen, die die Verheißung erben, man hat in Vers 12 die Formulierung, die die Verheißung erben, und in Vers 17 Erben der Verheißung, in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt. Wir haben also diese Sandwich-Struktur. Gehen wir zu B, Hebräer 6, Vers 13. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören könnte, bei sich selbst. Springen wir zu Vers 15 und 16. Steht hier das Gegenstück B'. Und da jener auf diese Weise geduldig wartet, erlangt er die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren. Man hat bei B die gleichen Worte. Man hat die Verheißung, man hat das Schwören den Größeren. Und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Jetzt bringt uns das Sandwich zum Fleisch des Sandwiches in der Mitte, dem C, und sprach: Wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Die Verheißung steht also im Zentrum. Drumherum ist die Verheißung und der Eid. Aber der Inhalt der Verheißung steht im Zentrum. Ein Chiasmus ist ein wunderbares literarisches Stilmittel. Ist es nicht traurig, dass die Menschheit diese Art zu schreiben verloren hat? Bezüglich der Verheißung und des Eids in Abraham kommentiert Wesley Hebräer 6, Vers 18 folgendermaßen. Das ist bei zwei unabänderlichen Dingen, seiner Verheißung und seinem Eid. Gott weder bei einem, geschweige denn bei beiden, unmöglich war zu lügen, soll uns ein starker Trost sein, der allen Zweifel und alle Furcht verschlingt. Wer entkommen war, nachdem er von vielen Stimmen herumgeworfen wurde, um die Hoffnung zu ergreifen, die uns vorgelegt wird. Worauf hofft man da? Auf Christus, das Objekt unserer Hoffnung und der Herrlichkeit, auf die wir uns durch ihn hoffen. Wir hören oft Geschichten von Kindern, die sich in einer Notlage befinden und ihr Vater oder die Eltern ihnen versprochen hatten, Hilfe zu bringen. Und sie warten geduldig auf dieses Elternteil, dass es ihnen hilft. Wir müssen eine solche Beziehung haben. Deshalb gab uns Gott Familienbande, damit wir lernen können zu vertrauen. Es ist so traurig, dass so viele Leute sich dieses Vorrecht anmaßen. Es gibt also die Beziehung zwischen Mann und Frau und zwischen den Kindern und den Eltern. Und das muss eine Beziehung absoluten Vertrauens sein. Das gleiche Vertrauen müssen wir Christus gegenüber besitzen. In 1. Timotheus 1, Vers 1 steht: Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Unsere Hoffnung liegt in einer Person, nicht in einer Sache. Abraham wartete auf eine Stadt, deren Erbauer Gott war. Aber wollte er jetzt die Stadt? Was, wenn niemand sich in dieser Stadt befinden würde? Wäre sie dann nicht ein ziemlich einsamer Ort? Unsere Hoffnung liegt in einer Person. Und das Grundthema von Paulus im Hebräerbrief ist das Wesentliche. Dieses Wesentliche ist immer Christus. 1. Johannes 3, Vers 3 lautet: Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er, Christus, rein ist. Offenbarung 1, Vers 9. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesus Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird. Warum war er dort? Hören wir gut zu. Um des Wortes Gottes und um des Zeugnis Jesu Christi willen. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Am Ende wird es ganz genauso sein. Wir werden auf ein antitypisches Patmos verbannt werden, weil wir für das Gesetz und das Zeugnis einstehen. Jakobus sagt: So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Wir fahren fort in Hebräer Kapitel 6, Abvers 19. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Das heißt, dass wir direkten Zugang zum Gnadenthron Gottes haben. Kommt innerhalb des Vorhangs zum Gnadenthron Gottes. Kommt zum Thron der Gnade. Bekennt eure Sünden. Tut die Dinge, die die Grundlage des Christseins, aber dringt im Wachstum weiter vor. Verfallt nicht wieder in Formalismus und macht eure Religion nicht zu einem Ritual. Wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Wir sagten schon, dass wir über Melchisedek in Kapitel 7 sprechen werden. Unsere Hoffnung muss sich auf die Verheißung Gottes gründen und nur dann können sie ein Anker für die Seele sein. Gottes Verheißungen sind zuverlässig und sie sind unabänderlich. Wir gehen noch zu Johannes Kapitel 14 ab Vers 1, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, um euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Danach sehnte Abraham sich. Er sehnte sich nach diesen Wohnungen, nicht um der Gebäude willen, aber weil da jemand wohnt, mit dem er sich austauschen kann. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt mit anderen Worten, wenn man diese Beziehung hat, wenn man dieses Brot, dieses Manna verinnerlicht, dann kennt man den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg erkennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was für gar manche Seelen in Kapitel 6 so unheilvoll erscheint, ist in Wirklichkeit die größte Verheißung in der ganzen Schrift. Lasst uns nicht entmutigt werden. Lasst uns arbeiten, solange es noch Zeit gibt, um zu arbeiten. Lasst uns verkündigen und erinnern wir uns an die Verheißungen Gottes. Lasst uns die Verheißungen Gottes verinnerlichen. Machen wir sie zu uns zu eigen. Und lasst uns mit Sehnsucht auf diese Stadt warten, von der Gott verhieß, dass sie die Wohnstätte derer sein wird, die ihn lieben. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke für die Verheißungen Gottes, die unabänderlich sind und die mit einem Eid bekräftigt wurden, die nicht nur Abraham galten, sondern all denen, die den Glauben Jesu haben. Hilf uns, treue Knechte zu sein und die Botschaft zu predigen, solange noch Zeit dafür ist und es Hoffnung gibt. In Jesu Namen. Amen.